NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Im September, da geht es wieder los mit dem Harz-Klassik-Konzerten. Der Verein möchte wieder an alte Zeiten anknüpfen und ein ganzes Festival auf die Beine stellen. Und gerade jetzt hat der Ticketverkauf begonnen. Worauf sich die Besucher freuen können, das verrät gleich mein Gast, der künstlerische Kurator Professor Hans-Christian Wille. Hingabe, Demut, Leidenschaft. Marius Müller-Westernhagen ist unglaubliche 75 Jahre alt und kann auf eine große Karriere zurückblicken. Seine Fans freuen sich schon jetzt auf das Konzert 75 live am 12. Mai in Hannover. Das ist mittlerweile natürlich ausverkauft. Uli Kniep hat Marius Müller-Westernhagen getroffen. Und wir schnuppern Fußballluft. Im Schauspiel Hannover heißt es ab morgen Unsere Elf, eine etwas andere Nationalhymne. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Im September, da geht es wieder los. Ja, und schon jetzt können die Karten für die begehrten Konzerte gekauft werden. Nachdem in den vergangenen Jahren jeweils nur ein Harz-Klassik-Konzert veranstaltet wurde, möchte der Verein wieder an alte Zeiten anknüpfen und ein ganzes Festival auf die Beine stellen. Los geht es am Freitag, den 20. September in der Clausthaler Marktkirche. Ich freue mich sehr, dass der künstlerische Kurator Professor Hans-Christian Wille heute Abend zu Gast im Kulturspiegel ist. Ich freue mich sehr. Kannst du uns vielleicht mal einen kurzen Überblick über das Harz-Klassik-Festival 2024 geben? Was können die Besucher in diesem Jahr erwarten?
Ja, es sind erstmal natürlich nach 2021 wieder drei Konzerte. Das klingt jetzt relativ wenig. Das Motto ist ja klein, aber fein. Aber das ist die volle Anzahl der Konzerte. Dazu kommen noch zwei Zusatzveranstaltungen im Herbst. Und Eröffnungskonzert ist Hinwendung zu Anton Bruckner. Der hat ja kurz vor diesem Konzert am 20. September seinen 200. Geburtstag. Deswegen haben wir ein reines Bruckner-Programm mit der ganz, ganz tollen D-Moll-Messe. Das ist übrigens unser größtes Konzert, was wir bislang präsentieren, mit, wie man immer so schön sagt, weit über 80 Beteiligte auf der Bühne. Und dann haben wir das Musikfest. Das ist 7 Tage später. Das widmet sich der neuen Orgel in der Marktkirche in Clausthal-Zellerfeld. Dazu können wir vielleicht später noch was sagen. Und dann das traditionelle Abschlusskonzert, nicht? Also es gibt ein Eröffnungskonzert, ein Konzert in der Mitte und ein Abschlusskonzert. Das traditionelle Abschlusskonzert im Pulverhaus am 23. November. Das ist dann mit Sabine Meyer, die im Mittelpunkt eines Mozart-Programms steht.
Das ist ja alles noch ein bisschen hin, aber Es geht natürlich los. Man kann jetzt Karten kaufen und die sind auch eigentlich immer relativ schnell weg, weil das schon so toll angenommen worden ist, das Harz-Klassik-Festival. Schon zum 11. Mal, das habe ich eben gerade ja schon gesagt. Wie hat sich das Festival deiner Meinung nach im Laufe der Jahre entwickelt?
Es hat sich eigentlich ausgesprochen gut entwickelt. Es ist ja eine Ausgründung des alten Braunschweig-Klassik-Festivals und wir hatten 2012 so einen Versuchsballon gestartet, um zu schauen, ob wir vor Ort in Clausthal-Zellerfeld auch wirklich viel Publikum bekommen. Das war damals ein Konzert, das ein Jahr vor dem Start des Harz-Klassik-Festivals stattfand mit der Madalena Kozina, also einer ganz, ganz berühmten Sängerin. Und dann haben wir so sukzessive aufgebaut. Der Startschuss fiel witzigerweise in Dresden, also nicht im Harz, sondern in Sachsen. Und natürlich gab es auch dann die klassische Veranstaltungsdelle durch Corona. Das hat ja nun allen wirklich viel, viel Kopfschmerzen bereitet, was das veranstalterische Thema anbelangt. Und durch den Tod des ersten Vorsitzenden 2022 hatten wir dann eine Veranstaltungspause und haben dann im Jahr 2023 mit einem Konzert wieder den Faden aufgegriffen und jetzt sagte ich ja schon die volle Anzahl der Konzerte. Und das hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Letztes Jahr waren wir zu einer öffentlichen Probe, öffentlich also für Schülerinnen und Schüler im NDR-Funkhaus mit der NDR-Radiophilharmonie. Und das ist für uns natürlich sehr wichtig, dass wir auch einem nachwachsenden Publikum was anbieten.
Du hast eben gerade schon die Orgel angesprochen. Was ist das Besondere an dieser Orgel?
Naja, also erstmal zu der Kirche selber. Die Marktkirche in Clausthal-Zellerfeld ist mit die größte, wenn nicht sogar die größte Holzkirche in Nordeuropa. Holz ist natürlich immer wunderbar für Konzertveranstaltungen. Also wenn es nicht zu viel Beton hat, sondern mehr Holz, ist das ganz toll, weil Holz ja ganz anders den Klang überträgt. Und in dieser Kirche ist natürlich, wie es in den meisten Kirchen ist, eine historische Orgel gewesen, die ist aber erneuert worden. Und es gibt ja nun nicht so wahnsinnig viele Orgelbauer. Dieses ist der Orgelbauer Groll, der diese Orgel gebaut hat. Übrigens auch eine Initiative von unserem verstorbenen ersten Vorsitzenden, der sich besonders eben für dieses Instrument eingesetzt hat. Und das ist wahnsinnig aufwendig. Das braucht also wirklich Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis das sich akklimatisiert hat, bis es dann wirklich abgestimmt ist, auch auf den Veranstaltungsraum. Und das ist so quasi im Rahmen des Harz Classics Festivals die offizielle Einweihung dieser Orgel mit einem wirklich ganz witzigen Programm. Das geht dann bis hin den Comedian Harmonists und wir haben auch da eine Probe für Schülerinnen und Schüler. Die haben also die Möglichkeit, dann zum ersten Mal mit so einem Instrument überhaupt in Kontakt zu kommen. Und diese Orgel, die ermöglicht wahnsinnig viele verschiedene technische Möglichkeiten. Und wir haben einen jungen Organisten, das ist so ein bisschen der Shootingstar der Orgelszene, der Marius Herb. Ich freue mich auf dieses Konzert am 27. September unglaublich, weil das wird relativ unkonventionell sein.
Das Festival, das zieht ja nicht nur lokale, sondern auch internationale Besucher an. Es hat sich ja mittlerweile rumgesprochen. Was bedeutet das für die Region Harz?
Also es ist ja auch, sagen wir mal, in dieser Zeit, wo sich viele Dinge wandeln, nicht nach der Wiedereröffnung bestimmter Regionen Ostharz, ist natürlich die Reisetätigkeit der vor Ort Wohnenden viel größer geworden. Man reist also doch weiter weg und insofern musste der Westharz, ich spreche jetzt mal vom Oberharz, der musste natürlich weiche Standortfaktoren präsentieren. Und insofern ist natürlich auch so ein Festival ich sage jetzt mal Leuchtturm, nicht, dass das war ein etwas abgegriffenes Wort, aber ist das für so eine Tourismusregion wie den Harz ist es sehr wichtig. Und dass eben der Harz zum Beispiel auch durch die Übertragung des letzten Konzertes mit der NDR Radio Philharmonie überregional wieder in den Vordergrund rückt, ist es natürlich eine ausgesprochen wichtige Aktion, so etwas wie das Harz Classic Festival vor Ort zu haben. Ich muss eine Sache sagen, auf die ich ganz stolz bin, also von diesem Eröffnungskonzert von den 82 Mitwirkenden haben wir wirklich es geschafft, dass wir alle Musiker, Musikerinnen ausschließlich in Klaus-Erzeller-Feld untergebracht haben. Also wir haben da, das war nur für eine Nacht, nur wir haben da also praktisch die ganze Tourismusregion genervt oder positiv genervt, dass die alle vor Ort auch wohnen.
Das heißt, wenn man kommen möchte, sollte man sein Zelt mitbringen, damit man noch irgendwie unterkommt.
Naja, wenn man von weiter fortkommt, es gibt natürlich noch Hotelkapazitäten, das ist ganz klar, nicht? Also da ist schon noch was da. Aber ich habe mich also gefreut, dass das auch so möglich war, weil so in der Hauptzeit der Reise, Harz ist ja wirklich im Herbst, ist das ein wirklich primäres Ausflugsziel, auch für die Pilzsucher. da ist es natürlich für Hoteliers nicht so ganz wahnsinnig toll, wenn die ihre Räumlichkeiten nur für eine Nacht hergeben. Ich habe von vielen gehört, ja, mindestens 3 Nächte, habe ich gesagt, das kriegen wir nicht geregelt, aber war toll. Dieser Schulterschluss, der ist grandios. Ich stamme ja so ein bisschen aus der Region Oberharz. Meine Mutter hat in Goslar gelebt, das ist zwar am Harzrand, aber wir haben eine familiäre Beziehung zu Klaus-Zeller-Feld. Auch wenn ich inzwischen seit Jahren in Bayern wohne, bin ich immer wieder sehr gerne in der Region und eben auch in Hannover.
Worauf freust du dich jetzt am meisten, wenn es denn dann endlich losgeht? Also es muss ja auch geprobt werden. Jetzt geht es los mit dem Kartenvorverkauf.
Ja, also der große Vorteil des Programmverantwortlichen ist, dass er sagen kann, ich gönne mir selber das, was ich gerne möchte. Das muss natürlich auch kooperieren mit dem, was das Publikum haben möchte. Aber ich habe bei dem alten Braunschweig Classics Festival nie ein Bruckner-Programm präsentieren können. Nicht? Also Bruckner hat ja wirklich die größten symphonischen Werke geschrieben, zusammen mit Mahler. Aber das war mir nie vergönnt zu sagen, okay, wir haben jetzt mal eine Bruckner-Symphonie. Das passt leider raumtechnisch nicht in die Markkirche, aber dieses reine Bruckner-Programm, das hat mich sofort angesprungen und ich freue mich auf Werke, die wirklich unglaublich berührend sind und man muss ja dazu sagen, dass viele der Bruckner-Werke auch in einer Kirche aufgeführt worden sind, logischerweise zu der damaligen Zeit und das passt hervorragend in diese Kirche und deswegen ist es immer so, wenn alles dann das Technische alles geklappt hat und man sitzt dann in dem Konzert, was man sich als Veranstalter selber auch irgendwie geschenkt hat, das berührt einen unglaublich. Also das ist wahnsinnig und dann freue ich mich natürlich, Abschlusskonzert sagte ich ja schon, Sabine Meyer, das ist ja nun die Klarinettistin, die so langsam ihre Karriere beendet. Sie wird ab dem nächsten Jahr, glaube ich, habe ich gehört, keine Solokonzerte mit Orchester mehr spielen, aber sie ist eine Studienkollegin von mir in Hannover. Wir haben zur gleichen Zeit studiert und haben also wirklich unglaublich viele Berührungspunkte. Und da freue ich mich, dass das geklappt hat, dass sie gesagt hat, okay, klar, mache ich, komme ich und spiele dann halt in diesem Falle den Solopart beim Mozart-Klarinettenquintett.
Sie können sich also auch auf wunderbare Konzerte freuen. Bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gewesen bist, uns ein bisschen Lust gemacht hast auf dieses Festival. Gerne. Und der Ticketverkauf hat gerade begonnen. Karten sind unter anderem in den Filialen der Touristinformation Oberharz erhältlich. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstag hier bei NDR1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Im vergangenen Dezember, am Nikolaustag, da hat er Geburtstag gefeiert. Marius Müller-Westernhagen, 75 Jahre ist er geworden. Und zu diesem Anlass erschien eine umfangreiche Werkschau des Musikers und er kündigte eine Tournee an, die ihn auch nach Norddeutschland führen wird. Am kommenden Sonntag, den 12. Mai, präsentiert NDR1 Niedersachsen Westernhagen live in Hannover in der ZAG Arena. Das Konzert ist, wie die ganze Tour, bereits ausverkauft und die glücklichen Ticketbesitzer, die können sich wie schon früher in Hannover auf ein echt tolles Konzertereignis mit Marius freuen. Uli Kniep traf den Schauspieler und Sänger schon vor einiger Zeit und gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf einen Abend voller Hits und natürlich zum Mitsingen.
Hallo, hier ist Marius Müller-Westernhagen. Ich freue mich, dass der NDR unsere Show präsentiert und natürlich freue ich mich für jeden Einzelnen, der zum Konzert kommt und ich verspreche euch, dass wir, wie ihr das eigentlich von uns gewohnt seid, alles geben werden, um euch einen schönen Abend zu bereiten.
Ich bin wieder
am Muttertag ist er wieder in Hannover, wo Marius Müller-Westernhagen immer große Erfolge feiern konnte und Anfang der 1990er Jahre mehrfach das Stadion füllte.
Hannover gehört immer zu den Konzerten, die am ehesten und sehr, sehr schnell ausverkauft sind. Und ich habe aber auch eine riesige Tradition in Hannover, das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, wir haben sogar dreimal hintereinander das in Hannover gespielt und das ist natürlich gigantisch und ich kann mich für die Loyalität des Publikums, ich kann da einfach nur sehr dankbar für sein.
Es geht mir gut. Es geht mir gut.
Mit 75 Jahren fühlt sich Westernhagen noch immer fit genug für eine ausgedehnte Tournee, die ihn mit Unterbrechungen bis in den Spätsommer unter anderem auch nach Hamburg und Papenburg führen wird. Sein Alter macht ihm kein Kopfzerbrechen, denn
alt zu werden, das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und natürlich, je älter du wirst, du musst dann irgendwann, wie jeder in diesem Geschäft, du weißt, wenn du das machen willst, musst du ein bisschen ökonomischer deine Kraft einteilen. Du musst dementsprechend dich fit halten, trainieren. Du musst dementsprechend auch dich ernähren, weil sonst kannst du das nicht machen. Das ist einfach so.
Um immer noch anziehend für ein Massenpublikum zu wirken, genügen allerdings nicht allein Sport und gesunde Ernährung. Um Bühnenpräsenz zu bewahren, muss man eiserne Disziplin mitbringen. Das hat Westernhagen schon früh erfahren.
Ich habe sehr, sehr viel Glück, was meine Gene angeht. Und ansonsten bin ich sehr, sehr diszipliniert, weil ich das für eine Grundvoraussetzung für einen Künstler halte. Das habe ich halt in der Schauspielerei sehr, sehr früh gelernt. Da bist du pünktlich, da hast du deinen Text gelernt zu haben, sonst bist du draußen. Ganz einfach.
So wird Westernhagen, wie schon mit 18, wieder live singen, nicht schön, aber geil und laut, und tausende seiner Fans grölen mit.
Das ist natürlich zum Teil sehr, sehr schön, zum Teil auch irritierend, vor allem wenn ein Publikum nicht im Takt singt. Und ich stelle mir vor, wenn du im Publikum stehst und neben dir ist einer, der vollkommen falsch singt, dass man das dann auch nicht so allzu angenehm empfindet. Aber im Grunde ist es ein sehr schönes Erlebnis.
So kommt jetzt, meine Süßen, komm! Ist das einzige, was so.
Thank you.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Im Juni beginnt ja die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. In Niedersachsen wird diesmal nicht gespielt, das heißt doch, am Schauspiel Hannover läuft ab morgen unsere Elf. Sie läuft sich schon mal warm. Aufgestellt ist sie vom Dokumentartheatermacher Tusal Mohul, der zuletzt mit seinem Stück Entnau Hanau über den Terroranschlag in der hessischen Stadt für viel Aufsehen sorgte. Jetzt hat der deutsche Regisseur mit türkischen Wurzeln ehemalige und aktuelle Fußballnationalspieler zu ihrem Verhältnis zur Nation befragt und daraus dann einen Theaterabend arrangiert. Jürgen Deppe hat ihn vorab schon mal getroffen.
Es klingt ein bisschen schräg, wenn Fußballer singen. Wie hier 2006, als Chor im Sommermärchen, als Deutschland im eigenen Lande Weltmeister wurde. Aber gut, singen ist ja auch nicht ihre Hauptaufgabe. Obwohl, wichtig scheint es schon zu sein.
1974 zum Beispiel hat keiner von den Weltmeistern die Hymne gesungen. Und später 2010, 2012, dann wurde es auf einmal ein Politikum, dass man nicht mitsingt. Und da habe ich gemerkt, wie stark das doch politisierend ist, was dort passiert, obwohl es die schönste Nebensache der Welt ist.
Tusal Mohul, leidenschaftlicher Fußballfan, Arzt und vielbeachteter Theatermacher, ließ das nicht los. Seine Art, Theater zu machen, besteht darin, Menschen zu befragen, die unmittelbar mit dem Thema zu tun haben, das ihm unter den Nägeln brennt. Das waren Ärzte, die im Klinikalltag am Limit arbeiten und auch darüber hinaus. Das waren die Hinterbliebenen des rassistisch motivierten Hanau-Attentats. Jetzt sind es Fußballerinnen und Fußballer der vergangenen 50 Jahre, mit deren Stimmen, begleitet von Musik, er eine etwas andere Nationalhymne anstimmen will.
Wir haben versucht, bei dieser Hymne die verschiedenen Epochen des deutschen Fußballs wiederzuspiegeln und haben uns ein paar Sachen ausgedacht, wo wir vielleicht so Elemente drin haben, die auch Deutschland oder diese Nationalmannschaft verkörpern könnten. Und in dieser Musik soll eigentlich auch das einfließen, was in der Geschichte auch letztendlich passiert ist.
Dass zum Beispiel aus zwei deutschen Staaten einer wurde. Dafür kommt auch ein DDR-Auswahlspieler zu Wort.
Lothar Kupjuweit, das war ein DDR-Nationalspieler, der 1974 gegen die BRD gewonnen hat damals.
Was eine Sensation war.
Dann kommt ein langer Pass in den Raum zu Sparwasser, nimmt den Ball mit, Jürgen, und jetzt schießt und Tor! Und Tor! Und er schießt das 1:0!
Auferstanden aus Ruinen? Das westdeutsche Fußballherz stand kurz vor dem Infarkt, zumal im selben Jahr 1974 mit Erwin Kostjede auch noch der erste afrodeutsche Spieler das Nationaltrikot überstreifte, was seinerzeit das Zeug zum Eklat hatte. Mohl hat mit Kostjede gesprochen.
Er erzählt ganz stark, wie fremd ihm das vorkam, als er die Hymnen gehört hat zum Beispiel. Und seine Geschichte ist natürlich unglaublich, also wie er sich da gefühlt hat. Und was er erzählt, ist natürlich oft eigentlich gegensätzlich zu den Wahrnehmungen, wie die anderen Nationalspieler von ihrer Nominierung und von ihrem ersten Länderspiel erzählen.
Doch dabei bleibt es natürlich nicht. Mohls Elf dribbelt sich durch bis in die Gegenwart. Zum Beispiel mit der früheren Bundestrainerin Silvia Neid und der aktuellen Torhüterin Merle Frohms, die für den Fußball der Frauen sprechen. Warum identifiziert sich Deutschland damit weniger als mit dem Fußball der Männer? Wie steht's um die Vielfalt, die zum Leitbild des lange verstaubten DFB geworden ist und für Menschen wie Tusal Mohul so wichtig wäre? Oder findet Diversität doch nur in Werbekampagnen statt? Mit dem historischen Bogen, drängenden Fragen und lustigen Anekdoten aus erster Hand ist unsere Elf, eine etwas andere Nationalhymne, nicht nur ein Abend für Fußballfans. Tusal Mohul möchte mit seiner Elf auch die Utopie einer bunten Fußballrepublik vorführen, auf dass sie nicht nur eine Utopie bleibe.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Ab morgen startet das internationale Kinder- und Jugendchor-Festival in Hildesheim und der Region Hannover. Und auch der Mädchenchor Hannover ist mit dabei. Was das Publikum die 5 Tage so alles erwartet, das verrät uns gleich Professor Gudrun Schröfel vom Mädchenchor Hannover. Dann geht es in den Wald in Horneburg im Landkreis Stade zum lyrischen Waldbaden. Schön, dass Sie bei uns sind. NDR 1 Niedersachsen mit dem Kulturspiegel am Dienstagabend und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Vom 8. bis zum 12. Mai kommen zum Internationalen Kinder- und Jugendchorfestival aus 10 verschiedenen Ländern internationale Chöre nach Hannover ins Umland und nach Hildesheim. Und der Mädchenchor Hannover und auch andere Chöre aus der Stadt und dem Umland präsentieren während des Festivals ihre Programme. Im Rahmen dieses Festivals werden verschiedene Projekte in Begegnung mit regionalen und auch internationalen Gästen angeboten. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich die Ehrenchorleiterin des Mädchenchors Hannover, Professor Gudrun Schröfel. Hallo Gudrun, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast.
Erzähl vielleicht mal erstmal, was ist das Internationale Kinder- und Jugendchorfestival?
Es gibt ja viele Festivals in Deutschland, aber es gibt kein Kinder- und Jugendchor-Festival direkt. Und wir haben schon lange geplant, seit das Zentrum Christuskirche existiert, ein Festival zu machen in Hannover, um genau diesen Schwerpunkt zu setzen. Und dazu haben wir, wie du schon sagtest, 10 Chöre eingeladen aus aller Welt, von den Philippinen, aus Japan, aus Israel. Wobei ich sagen muss, der israelische Chor darf letztendlich nicht ausreisen. Der wird also nicht kommen. Wir haben 9 Chöre und da auch eingeschlossen einen deutschen Knabenchor, den Winsbacher Knabenchor. Und dann haben wir Belgien, Portugal, Armenien. Auf die freue ich mich auch ganz besonders. Und die Japaner habe ich gestern abgeholt. Die haben schon seit Jahrzehnten eine Verbindung zum Mädchenchor Hannover. Wir waren in Japan und diese Little Singers of Tokyo, die haben damals unsere Konzertreise exzellent organisiert. Wir waren in Sälen, unter anderem in der Suntory Hall und haben dort gesungen vor 3000 Zuhörern. Das war einfach ein tolles Erlebnis.
Was ist jetzt das Besondere an diesem Festival?
An diesem Festival ist das Besondere, dass wir uns begegnen. In diesen Zeiten gibt es vielleicht Wichtigeres als Kinder- und Jugendchor-Festival. Aber wir sind davon ausgegangen, dass wir zeigen wollen, deshalb haben wir auch die Umlandchöre eingeladen, wo geht es eigentlich los mit der Musik bei Kindern? Und dazu gibt es eine Festivalmelodie, die auch alle Chöre vorher studiert haben, die arrangiert wurde. Und es soll eben hochgehen, wo kann es hingehen im Idealfall? Dazu haben wir den Bundesjugendchor eingeladen und der Bundesjugendchor macht im Moment ein Projekt, das heißt PAX und hat interessante und hochkarätige gemischte Chorliteratur in diesem Programm und hat sie choreografiert. Und der Bundesjugendchor eröffnet das Festival morgen Abend, ist ja die Eröffnungsveranstaltung, mit einem halbstündigen Programm choreografierte Chormusik. Was natürlich wunderbar ist. Es kommt auch der Präsident des Deutschen Musikrats, der wird eine Rede halten. Es ist schon ein besonderes Ereignis.
Auch, dass sich die ganzen Chöre begegnen, finde ich ganz großartig. Ja, gerade ganz jetzt genau. In der Zeit, ganz wo so genau. Viel los ist in der Welt, dass man dann doch irgendwie sagt, die Musik ist wichtig und Musik verbindet die Menschen, die Kinder, die Jugendlichen und die Musik.
Ja.
Was kann man da erwarten?
Ja, wir haben sie gebeten, einen Fokus zu setzen auf ihre eigene musikalische Kultur, was die meisten Chöre sicher auch tun werden. Natürlich gibt es auch europäische Werke, die wir alle kennen, was dann auch ganz interessant ist, wie verstehen Sie das, wie interpretieren Sie das. Aber was du jetzt gerade schon gesagt hast, ist die universelle Sprache, Musik, die steht im Fokus. Und dann gibt es auch natürlich Begegnungskonzerte, wie sogenannte Lunchkonzerte in allen möglichen Veranstaltungsstätten. Und natürlich auch ein sogenanntes Get-Together. Und dass diese Begegnung dieser jungen Leute in der heutigen Zeit von so vielen Ländern, die halte ich eben für ganz, ganz wichtig.
Du hast gerade das Lunchkonzert angesprochen. Da kann man auch den Mädchenchor Hannover erleben. Aufgeregt seid ihr wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder ihr seid so ein professioneller, auch international angesehener Chor, der Mädchenchor Hannover. Du bist schon so viel mit diesem Chor auch unterwegs gewesen.
Ja, nun leitet den ja mittlerweile Andreas Felber und die bereiten sich auch sicherlich sehr gut vor. Auch der Knabenchor ist ja beteiligt und diese beiden Chöre sind im Eröffnungskonzert und auch im Abschlusskonzert. Und der Mädchenchor, wie du sagst, gibt auch ein Lunchkonzert zusammen mit dem estnischen Chor. Und dieser estnische Chor, den kennt der Mädchenchor auch schon sehr lange. Der hat einen ganz besonders interessanten Kompositionsauftrag auch an Arvo Pärt vergeben vor Jahren. Und dieses Stück singt der Mädchenchor auch im Programm. Also nicht jetzt vielleicht, aber normalerweise.
Also dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du zu uns gekommen bist, uns ein bisschen erzählt hast, was da so los ist. Und wenn Sie Lust haben, vom 8. bis zum 12. Mai dabei zu sein beim Internationalen Kinder- und Jugendchor-Festival in Hannover, in Hildesheim und im Umland, die Karten, die gibt es auf der Internetseite. Da einfach mal ganz kurz reingoogeln, Internationaler Kinder- und Jugendchor und dann Festival. Und dann finden Sie natürlich alle Informationen, die Sie dazu brauchen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Gudrun Schröfel vom Mädchenchor Hannover. Danke. Schön.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich und die Lunchkonzerte sind frei.
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Abend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Mit Goethe, Nietzsche und Rilke spazieren gehen. Ja, das war am vergangenen Samstag in Horneburg im Landkreis Stade möglich. Das war jetzt kein gewöhnlicher Spaziergang, sondern ein literarisches Waldbaden. Gemeinsam mit zwei Waldpädagogen sind etwa 20 Teilnehmende durch den Wald eines Gutshofes spaziert. Und mit dabei für uns war auch Janina Possel.
Waldbaden mit Lyrik verbinden. Das ist die Idee von Jörn Freienhagen und Gesa Gerken. Was sich dahinter verbirgt, erklärt der Waldpädagoge.
Ja, einmal das klassische Waldbaden, das heißt Übungen zur Achtsamkeit mit sich selbst vor allem, zur Entspannung, Entschleunigung, dazu gehört die Meditation. Und die Gedichte, die kleinen Geschichten, Aphorismen und Zitate, die ich präsentiere, die dienen eigentlich dazu, die meditative Wirkung des Waldbadens zu verstärken.
Waldbaden, das ist laut Freienhagen in Deutschland schon ziemlich verbreitet. Das literarische Waldbaden, das sei aber etwas Besonderes.
Diese Kombination mit Lyrik, mit Literatur, das ist ein Novum. Für uns natürlich auch eine Premiere. Wir wussten gar nicht, wie kommt das überhaupt an. Wir sind total überrascht und angenehm erfreut, dass sich so viele gemeldet haben.
Ich erwarte ganz viel Entspannung und freue mich auch auf die Kombination mit den Gedichten.
Ich liebe einfach die Jahreszeit mit dem hellen Grün und wenn man das Vogelgezwitscher und dann noch Lyrik in Kombination hat, was kann eigentlich schöner sein?
Ich habe hohen Blutdruck und Nacken- und Kopfschmerzen und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen den Kopf frei kriege.
Dass Waldbaden gut für die Gesundheit ist, das bestätigt Waldtrainerin Gesa Gerken.
Weil es eben der Entspannung dient. Also viele Menschen, die sind ja durch ihren verdichteten Alltag oft gestresst und man merkt jetzt gerade nach Corona, dass die ein dringendes Bedürfnis haben, rauszugehen in die Natur, zu entschleunigen, zur Ruhe zu kommen, zu entspannen und auch die Sinne zu entspannen.
Die Sinne entspannen, das soll mit verschiedenen Übungen erreicht werden. Die erste lautet, durch den Wald schlendern. Angeleitet von Gesa Gerken beginnt die Gruppe zu spazieren. Beim Waldbaden wird innerhalb von 2 Stunden nicht mehr als 1 Kilometer zurückgelegt, denn der Weg ist das Ziel, erklärt Gerken. Der erste Stopp. Die Gruppe soll sich auf ihre Ohren konzentrieren. Was höre ich? Woher kommt das Geräusch? Und höre ich vielleicht auch mal nichts?
Ich empfinde das ganz oft so, dass man im Wald eine angenehme Ruhe hat. Und wenn wir uns nur auf den Hörsinn konzentrieren oder auf einen Sinn, dann entspannt das unseren ganzen Geist.
Danach schlendert die Gruppe weiter. Beim nächsten Halt geht es um die Nase. Die Teilnehmenden sollen etwas suchen, das für sie typisch nach Wald riecht.
Ich habe eine Kastanie gefunden, weil mein Opa immer eine in der Hosentasche hatte. Er meinte, die hilft gegen Rheuma.
Für mich ist der Waldboden das Intensivste, was ich hier im Wald riechen kann.
Ich habe ein Stück vermoderndes Holz gefunden. Das riecht so pilzig, ein bisschen noch nach Baum.
Und dann heißt es tief durchatmen. Gerken zeigt der Gruppe verschiedene Atemübungen und Freienhagen untermalt das Ganze.
Ja, aus dem Zyklus über Bäume von Hermann Hesse. Wenn wir traurig sind und das Leben nicht mehr gut ertragen können, dann kann ein Baum zu uns sprechen. Sei still, sieh mich an. Wer gelernt hat, Bäumen zuzuhören, begehrt nicht mehr, ein Baum zu sein. Er begehrt nichts zu sein, als was er ist. Das ist Heimat, das ist Glück.
Danach folgt die letzte Übung. Die Gruppe soll sich mit ihren Augen erst auf kleine Details im Wald fokussieren, danach das große Ganze erfassen. Schließlich neigt sich das Waldbaden dem Ende zu. Die Gruppe schlendert zurück zum Ausgangspunkt und dabei ist es ausdrücklich erwünscht, sich über das Erlebte auszutauschen.
So diese Kombination aus Lyrik und Wald erleben ist also was ganz Besonderes, weil man in den Wald geführt wird auf einer ganz anderen Ebene.
Das war ganz besonders schön und ich werde jetzt weiter suchen nach Waldartikeln und nochmal Hermann Hesse zu Rate ziehen.
Für mich war es das erste Mal, ja, ich habe mich anfangs gesträubt, aber es war schon sehr beeindruckend, sehr schön. Also ich finde, das ist einmal eine andere Art der Wahrnehmung.
Und das war schon wieder eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Ich hoffe, Sie haben Lust bekommen, mal etwas auszuprobieren. Jetzt wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen ganz schönen Abend mit uns hier bei NDR1 Niedersachsen. Traumhaft geht es weiter. Ich sage Tschüss, wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Am Mikrofon war Martina Gielitzer.